15 Stunden. So lange ging die Sitzung des Haushaltsausschusses letzte Woche und es war eine Sitzung der Superlative mit noch mehr Umverteilung und, wer hätte es gedacht, mit noch mehr Schulden natürlich. Denn der Haushalt sieht mit mehr als 500 Milliarden Euro die zweithöchste Neuverschuldung der Bundesrepublik vor. Und das trotz Sondervermögen. Manche sprechen von einer Bereinigungssitzung, andere von einem Durchbruch. In Wahrheit ist es allerdings ein Offenbarungseid, die komplette Bankrotterklärung der Regierung Merz. Dass diese Regierung nach der Ampel der größte Fehlgriff in der Geschichte der Bundesrepublik ist, wird immer offenbarer. Es ist ein Rohrkrepierer. Warum das, was letzte Woche beschlossen wurde, die absolute Bankrotterklärung ist und warum es jetzt in Kreisen der Union immer mehr rumort und brodelt, das erfährst du in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Ich werde euch heute sogar aus dem Nähkästchen was erzählen, was kein anderer weiß, nämlich direkt aus der CDU-Zentrale. Also dranbleiben. Der neue Bundeshaushalt ist beschlossen und bedeutet noch mehr Schulden für Deutschland und daher auch noch mehr Schulden für dich als Steuerzahler. Eins steht fest, die Politiker können mit Geld nicht umgehen. Und zwar egal, welcher Partei sie angehören. Und sie werden immer auf dein Geld zurückgreifen müssen und wollen. Wenn dir die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen Sorgen machen und du dich fragst, ob dein Vermögen in Deutschland oder der EU wirklich noch sicher ist, dann solltest du dir unbedingt unsere neue Sicherungsstrategie anschauen. Mein Team und ich haben in monatelanger Arbeit gemeinsam mit unserem Partner Establi in Liechtenstein eine komplett neue Sicherungsstrategie entwickelt. Liechtenstein ist einer der stabilsten Finanzstandorte Europas. Und das Besondere an der Sicherungsstrategie ist, du erhältst dein eigenes Depot bei der ältesten Bank Liechtensteins. Kein Fonds, kein Zertifikat, sondern Aktien, die auf deinen Namen eingebucht werden. Außerdem hast du Zugang zu physischem Gold und Schweizer Franken, die du dir jederzeit direkt in Liechtenstein auszahlen lassen kannst. Die Mindestanlage beträgt 100.000 Euro oder Franken. Und die Gebühren liegen auf dem Niveau eines klassischen ETFs. Wenn dich das interessiert, schau dir unbedingt die Details an. Den Link findest du unten in den Shownotes. Und bei Fragen stehen dir mein Team oder die Kollegen von Establi jederzeit zur Verfügung. Der neue Bundeshaushalt 2026 ist beschlossen. Und ja, ihr seht, ich habe neue graue Haare bekommen, denn er ist ein Dokument des Versagens. Vor allem ein Versagen für die Union. Denn sie haben sich mal wieder so richtig von den Sozialisten der SPD gebückt. Ihr wisst, was ich meine. Grüße gehen raus an dich, liebe Ulf. Was von manchen als Durchbruch gefeiert wurde, ist in Wahrheit der Haushalt der Superlative. Wir reden von 524,5 Milliarden Euro Ausgaben. Und das, obwohl wir uns bereits seit Jahren in einer Dauerkrise befinden. Seit 6 Jahren haben wir kein Wachstum mehr und seit 3 Jahren sind wir in der Rezession. Und die Neuverschuldung? 180 Milliarden Euro. Die zweithöchste Kreditaufnahme in der Geschichte dieses Landes. Nur in der Corona-Zeit hat Deutschland mehr Schulden gemacht. Wir sanieren den Staat also weiterhin auf Pump, obwohl das System jetzt schon ächzt. Wir sehen Deindustrialisierung, Rekordenergiepreise und natürlich immer mehr Menschen, die ins Rentensystem gehen, weil die demografische Zeitbombe einfach tickt. Doch damit nicht genug. Über das sogenannte Sondervermögen, was in Wirklichkeit aber, wenn wir es beim echten Namen nennen würden, Sonderschulden sind, ja, es sind weiter versteckte Schulden, werden nochmal rund 82 Milliarden Euro aufgenommen. Und nochmal, für all das haftet nicht der Staat, sondern du, weil wir sind der Steuerzahler, wir sind der Staat. Insgesamt stehen langfristig 1 Billion Euro zusätzlicher Kreditspielraum bereit. Ein gigantisches Verschulden, das von der Schuldenbremse einfach ausgenommen wird. Das ist buchstäblich ein Schattenhaushalt, der zukünftige Generationen belasten wird und über den die Politiker frei verfügen können. Der größte Kostenblock? Wie immer Arbeit und Soziales. Knapp 198 Milliarden Euro für Sozialleistungen und ein Rentensystem, welches immer wieder quersubventioniert werden muss, weil es nicht mehr nachhaltig ist und das schon lange reformbedürftig ist. Norbert Blüm hat mal gesagt, die Rente ist sicher und ich kann ihm jetzt sagen, sie ist nicht sicher. Wir haben immer mehr Menschen, die immer älter werden, was schön ist, aber immer weniger Menschen, die unten nachkommen und einbezahlen. Zudem geht die Geburtenrate Richtung Süden. Wir sind jetzt bei einer durchschnittlichen Geburtenrate von 1,3 pro gebärfähiger Frau. Und damit sind wir spätestens in 2 Generationen de facto nicht mehr da, nicht mehr vorhanden. Also tschüss Alemannia, es geht woanders hin. Übrigens, Elon Musk hat mal gesagt, die größte Gefahr für die Menschheit ist nicht der Klimawandel oder irgendwas anderes, sondern tatsächlich die Demografie, nämlich die niedrige Geburtenrate, weil wir Menschen einfach aussterben. Ist so. Wir bräuchten, um die Bevölkerung stabil zu halten, pro gebärfähige Frau 2,1 Kinder. Da ist noch kein Wachstum dabei. Ja, wir bräuchten eigentlich eher 3 Kinder. Deswegen fordere ich ja schon lange, dass man Familien fördert, das Kinderbekommen wieder fördert, weil es ja nicht mehr en vogue ist. Das heißt, eine Art Rabatt aufs Einkommen. Das heißt, nichts entgegenrechnen oder irgendwie mit dem Kindergeld oder so, sondern einfach sagen, aufs Einkommen. Fürs erste Kind 10%, fürs zweite Kind 20% fürs dritte Kind, 30% und fürs vierte Kind 40%. Dann wärst du mit 4 Kindern praktisch befreit von der Einkommensteuer. Wie geil wäre das? Und du würdest 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens, es muss gearbeitet werden, damit du diesen Rabatt auch bekommst. Weil wenn du nur Sozialleistungen beziehst, Kindergeld wäre weg und du würdest das Kindergeld sparen und würdest den Familien noch was Gutes tun. Also mehrere Fliegen mit einer Klappe sogar. Lass mich mal wissen, was du von meinem Vorschlag hältst. Haus unten rein, weil jetzt ist Zeit für wirklich radikale Reformen. Wir brauchen eine Rostkur, wir müssen dieses System komplett reformieren. Und ich habe schon vor 15 Jahren in meinem ersten Buch geschrieben, das gibt's übrigens immer noch in meinem Webshop, falls du ein Weihnachtsgeschenk suchst oder irgendwas für den Nikolaustag. Es gibt da neben diesem wunderschönen T-Shirt, nämlich Make Germany Great Again, natürlich all meine Bücher und viele andere neue Produkte. Schau mal rein, du wirst bestimmt was finden. Natürlich auch den legendären Merino-Wolle Bitcoin-Pullover, der richtig schön warm hält bei Temperaturen wie diesen. Und in diesem Buch hatte ich schon geschrieben, dass unser Rentensystem ein legales Schneeballsystem ist. Und jetzt sehen wir es ja. Mit über 140 Milliarden muss es quersubventioniert werden, weil es nicht mehr von alleine standhaft ist. Und das sehen wir halt auch im Bundeshaushalt. Und die Kriegsrhetorik zeigt auch Wirkungen, nämlich für die Bundeswehr sind rund 83 Milliarden Euro vorgesehen. Eine massive Aufrüstung inmitten geopolitischer Unsicherheit. Für eine Verteidigungsarmee okay. Wenn wir aber was anderes machen sollten, fraglich. Die Regierung verkauft das als Investition ins Vertrauen der Bürger. Doch Vertrauen entsteht nicht durch immer neue Schulden, sondern durch ein nachhaltiges, widerstandsfähiges Wirtschaftssystem und vor allem einer Politik mit Augenmerk und vor allem mit einer klaren Vision. Wenn man endlich mal Politik machen würde für das Land, für die Menschen, für die Wirtschaft, dann hätten wir auch nicht die Probleme, die wir momentan haben. Problem ist nur, wir haben gerade kein nachhaltiges, widerstandsfähiges Wirtschaftssystem. Wir haben genau das Gegenteil. Die Opposition kritisiert völlig zu Recht. Die Grünen sprechen von Verschiebebahnhöfen. Sogar die Linken warnen, dass Aufrüstung nicht dauerhaft über Kredite finanzierbar ist. Und die AfD fordert drastische Kürzungen, unter anderem beim Klima und bei der Ukraine-Unterstützung. Hinzu kommt der geplante Industriestrompreis, der die Steuerzahler insgesamt laut dem Bundeswirtschaftsministerium mehr als 3 Milliarden Euro kosten soll. Und das muss man sich mal geben. Da macht man sich jahrelang abhängig von einem Lieferanten. Dann wird eine der wichtigsten Gaspipelines gesprengt, wahrscheinlich von Freunden. Und dann sprengt man sogar noch perfekt funktionierende Atomkraftwerke. Also man schießt sich selber ins Bein, man fistet sich selber, man, I don't know, steckt sich den Finger irgendwo hin und wundert sich dann, dass alles kaputt ist. Und dann muss man sich wundern, dass wir dann die Zeche zahlen für historische Fehlentscheidungen der Politik wie Atomausstieg, grüne Energiewende, Nord Stream etc. pp. Du nennst es. Problem ist, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir verlieren seit Jahren an Wettbewerbsfähigkeit. Warum? Weil die Energiepreise zu teuer sind, weil die Bürokratie zu hoch ist und weil die Nebenkosten einfach hier im Lohnbereich viel zu hoch sind. Und nochmal, wir sind jetzt im 6. Jahr der Krise. Corona, Energiekrise, Wirtschaftsschwäche, Krieg, Inflation. Aber statt Reformen zu wagen, verteilt die Politik immer das Geld anderer Leute weiter, also das Geld von dir und von mir, also unseres. Statt Reformen bekommen wir immer mehr Schulden, schöne Rhetorik, Sonntagsprosa und immer mehr Umverteilung, immer mehr Sozialismus. Ich habe es bereits damals nach dem Sieg von Friedrich Merz gesagt, habe ich sogar ein Video gemacht, nämlich die neue Regierung wird links, wird rot und siehe da, ich habe leider recht behalten. Und die bittere Wahrheit ist, dieser Haushalt ist kein Weg aus der Krise, er ist eine Verwaltung des Niedergangs, er ist ein weiterer Schritt noch tiefer in die Krise. Und wenn wir nicht bald umsteuern, steuerlich, wirtschaftlich, strukturell, dann wird diese Rechnung sehr, sehr teuer werden mit noch größeren Kollateralschäden für uns alle. Ich habe keine Hoffnung, dass irgendeine Partei dieses Ruder noch rumreißen kann. Was denkst du darüber? Lass es mir mal wissen in den Kommentaren bitte. Und wenn du mich unterstützen möchtest, wenn du mir helfen möchtest, noch mehr Sichtbarkeit zu bekommen, freue ich mich natürlich, wenn du dieses Video teilst, einen Daumen nach oben gibst, weil das pusht den Algorithmus und macht dieses Video noch mehr sichtbar für noch mehr Menschen da draußen, damit sie die knallharte Wahrheit erfahren. Und natürlich auch über ein Abo und ein Aktivieren der Glocke freue ich mich, da bekommst du immer einen Hinweis, wenn ein neues Video online geht. Und wer jetzt vielleicht denken mag, ach, der Markt, der sieht das viel zu negativ. Nein, nicht nur ich sehe den aktuellen Haushalt als ein Desaster an, sondern auch andere, wie zum Beispiel das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Denn die haben schon vor dem Haushaltsbeschluss den Haushaltsentwurf bzw. das Sondervermögen der Bundesregierung stark kritisiert und in der Luft auseinandergenommen. In der Studie heißt es nämlich, die Politik hält wieder einmal nicht ihr Versprechen. Ich meine, das sind wir ja gewohnt, ne? Also ich meine, Merz war ja derjenige, der so schnell wie noch kein anderer Bundeskanzler vor ihm alle Versprechen, die er abgegeben hat, sofort einkassiert hat und gebrochen hat. Also der notorische Lügner vielleicht. Denn eigentlich sollten mit dem neuen Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ausschließlich zusätzliche Investitionen finanziert werden. Doch was passiert? Es wird umgeschichtet, verschoben und kaschiert. Aber gut kaschieren hat man ja während Corona fleißig geübt. Ich sag nur RKI-Files. Grüße gehen raus. Allein 2026 werden aus dem Kernhaushalt rund 10 Milliarden Euro im Verkehrsbereich und knapp 2 Milliarden Euro beim Breitbandausbau in das Sondervermögen verschoben. Das heißt im Klartext, viele dieser Ausgaben gab es schon vorher, sie werden nur neu verpackt und umgelabelt. Von echter Zusätzlichkeit kann keine Rede sein. Zusätzlichkeit bedeutet, dass dieses Geld on top kommt und wirklich neue Investitionen ermöglicht. Wenn aber bestehende Ausgaben nur in ein Sondervermögen umgebucht werden, entsteht kein zusätzlicher Nutzen für das Land. Und genau das kritisieren viele Experten. Es sieht auf dem Papier nach mehr Investitionen aus, obwohl in Wahrheit fast nichts dazukommt. In anderen Worten, es ist eine gigantische Mogelpackung oder auch ein großer Verschiebebahnhof. Offiziell hat die Bundesregierung einen Verschuldungsspielraum von 500 Milliarden Euro geschaffen, angeblich um Deutschlands Infrastruktur zu modernisieren, um Germany great zu machen. Durch geschickte Rechentricks, zum Beispiel beim Berechnen der Investitionsquote, wirkt der Etat besser, als er wirklich ist. Es ist ein Potemkins Dorf. Wir werden wieder de facto an der Nase herumgeführt. Denn tatsächlich sinken die Investitionen im Kernhaushalt ab 2025 deutlich, obwohl die Investitionsquote künstlich über 10% gehalten wird. Und besonders krass finde ich, für neue Schulden in Höhe von über 21 Milliarden Euro steigen die Investitionen im Verkehr real nur um rund 11 Milliarden Euro. Fast 10 Milliarden Euro dienen laut dem Institut der deutschen Wirtschaft ausschließlich der Haushaltskosmetik, also Verschiebungen ohne Mehrwert, um die Menschen irgendwie weiterhin zu täuschen und zu denken, hey, alles ist gut, um die Umverteilung den Sozialismus weiter zu bedienen. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir gemeinsam mal auf die beabsichtigten Ausgaben aus dem Sondervermögen schauen. Und hier fällt eins sofort auf. Im kommenden Jahr sollen nämlich 58,9 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen ausgegeben werden. Und das ist deutlich mehr als 2025. Hier waren es nur 37,2 Milliarden Euro. Und was heißt das? Obwohl die Ausgaben hoch aussehen, heißt das nicht automatisch, dass wirklich mehr getan wird. Wie die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft nahelegt, besteht der Verdacht, dass viele Projekte nur aus dem normalen Haushalt in dieses Sondervermögen verschoben werden. Es ist eine absolute Mogelpackung und ein Tabubruch. Beim Breitband, bei Krankenhausmitteln und sogar im Klima- und Transformationsfonds das gleiche Spiel. Hier meint das Institut der deutschen Wirtschaft, dass das Geld hin und her wandert, es wird neu etikettiert, aber am Ende wird es nicht investiert. Es ist ein Hütchenspielertrick. Mit anderen Worten, wir machen neue Schulden, aber investieren viel zu wenig in die Zukunft, weil das Geld lieber dazu genutzt wird, um bestehende Haushaltslöcher zu stopfen. Und ebenfalls wird es natürlich kritisiert vom IFO-Institut in München. Sie zeichnen ein ähnlich alarmierendes Bild. Laut den IFO-Ökonomen weist der Bundeshaushalt 2026 erhebliche Unschärfen bei den Investitionsausgaben auf. Da sollen im kommenden Jahr offiziell 56,1 Milliarden Euro als Investition verbucht werden, nach 62,7 Milliarden Euro im Jahr 2025. Doch ein großer Teil dieser Summe besteht aus Positionen, deren investiver Charakter mehr als fragwürdig ist. Ein Blick auf die 10 größten Investitionsposten 2026 macht das mehr als klar. Sie umfassen zusammen 24,4 Milliarden Euro, also 43,1% der gesamten Ausgaben. Doch davon fließen nur rund 5,8 Milliarden Euro wirklich in Infrastruktur, etwa in Autobahnen oder Schienenwege. Außerdem ist da sowas drin wie zum Beispiel Darlehen an die Sozialversicherung. Hä? Genau, schlappe 7,6 Milliarden Euro werden hier an die Sozialversicherung verliehen, vergeben. Weitere 6,85 Milliarden Euro entfallen auf internationale Hilfen, Gewährleistungen und Entschädigungen. Posten, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Aufbau der deutschen Infrastruktur zu tun haben. Zudem 1,5 Milliarden Euro unter dem Titel Vorsorge, Ausgabereste, Investitionen. What the fuck? Das ist eine buchhalterische Konstruktion, mit der nicht verausgabte Mittel aus dem Vorjahr die Investitionsquote künstlich erhöhen. Und die Ökonomen vom IFO-Institut warnen, Zitat, der Rückgang klassischer Bauinvestitionen zeigt deutlich, dass der Bund seine Investitionsstatistik zunehmend durch Sondereffekte aufbläht. Übersetzt, wir werden verarscht. Vor der Pandemie machten Baumaßnahmen noch rund 20% der investiven Ausgaben aus. 2025 und 2026 sind es gerade mal die Hälfte, etwa 10%. Wachstum verzeichnen stattdessen kreditfinanzierte Posten, die nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden können, etwa die Darlehen an Sozialversicherung oder Mittel für die Deutsche Bahn. Unterm Strich heißt das, Deutschland gibt mehr Geld aus als je zuvor, macht neue Rekordschulden, aber baut trotzdem viel zu wenig Neues auf. Wir finanzieren keinen Aufbruch, sondern konsumieren die Zukunft, verwalten den Niedergang, während wir gleichzeitig mit Milliardenkrediten ja das Ganze die Zukunft verpfänden. Wir leben von der politischen Kreditkarte und die Rechnung zahlen nicht diejenigen, die heute entscheiden, sondern diejenigen, die arbeiten gehen und die morgen mit weniger Spielraum leben müssen, also du, unsere Kinder und Enkelkinder. Selbst die Deutsche Bundesbank warnt in der Zwischenzeit und schlägt Alarm vor dem Schuldenwahn. Sie fordert sogar eine neue Reform zur Schuldenbremse. Zwischen den Zeilen liest man eine glasklare Botschaft: So kann es nicht weitergehen. Stopp! Die neuen, aufgeweichten Fiskalregeln erlauben Defizite, die Deutschlands Schuldenquote bis 2040 auf 90% und darüber hinaus treiben könnte. Für die Bundesbank, einer angesehenen Institution, die jahrzehntelang Stabilität gepredigt hat, ist das ein Alarmruf sondergleichen. Und genau deshalb legt die Bundesbank jetzt ein 3-Stufen-Programm vor, das klingt wie der Versuch, die Politik zurück auf den Boden der Realität zu holen. Und diese lautet wie folgt. Erst den Ausnahmezustand bis 2029 akzeptieren, aber bitte nur für Verteidigung und Infrastruktur, wodurch die Kriegsszenarien auch wieder lauter werden. Dann ab 2030 Schritt für Schritt runter mit den Defiziten, damit wir nicht dauerhaft gegen EU-Regeln und gesunden Menschenverstand verstoßen. Und ab 2035 eine reformierte Schuldenbremse, die Investitionen erlaubt, aber endlich wieder Leitplanken einzieht, inklusive klarer Grenzen für Bund und Länder, sobald die Schuldenquote über 60% klettert. Und die Botschaft hinter diesen Vorschlägen ist eindeutig. Wir haben die Stabilität lange genug aufgeweicht. Ohne einen Kurswechsel verlieren die öffentlichen Finanzen ihre Widerstandsfähigkeit, der Staat wird in den nächsten Krisen handlungsunfähig, die Reputation geht verloren und die Geldpolitik gerät im schlimmsten Fall erneut in den Konflikt, kaputte Staatsfinanzen mit noch mehr Geldflut über Wasser halten zu müssen. Mit anderen Worten, die Bundesbank weiß genau, wie brenzlig die Lage ist und sie stellt der Politik einen Plan, ein Ultimatum hin, der sagt, entweder ihr steuert jetzt um oder wir rasen ungebremst in die nächste Schulden- und Währungskrise. Denn ich kann nur sagen, wenn Deutschland wackelt, bebt Europa und der Euro wäre kaputt. Und ich habe es ja schon Anfang des Jahres gesagt, es kommt eine Koalition zustande. Früher ist es die große Koalition, jetzt ist es eher eine kleine Koalition von zwei Parteien, die nicht zusammenpassen. Und das sieht man ja jetzt schon. Ja, also CDU, SPD, das passt vorne und hinten nicht. Und das erkennen jetzt auch immer mehr Mitglieder in der Union. Vor allem an der Basis und bei der Jungen Union, die bei ihrem Parteitag am Wochenende ordentlich rebelliert hat gegen Friedrich Merz und diese Art der Politik. Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Rust ist klar geworden, die Fronten sind verhärtet wie Beton und wie schon seit langem nicht mehr. Und auch hier ein Paukenschlag, denn die Junge Union hat das Rentenpaket einstimmig abgelehnt. Und CSU-Chef Markus Söder, der warnt offen davor, dass die Koalition an diesem Thema zerbrechen könnte. Sein Satz war deutlich, die Koalition könnte am Streit über die Rentenpolitik platzen. Und ganz ehrlich, wer kann es ihm verdenken? Und Lars Klingbeil hat nichts Besseres zu tun, als vor die Kamera zu treten und zu sagen, liebe Genossen, das Rentenpaket steht und es wird nichts daran geändert werden. Das ist ein Hohn für alle Parlamentarier. Also es wird nicht mal mehr Rücksicht genommen auf den Koalitionspartner oder auf die eigenen Leute. Es ist schon wirklich planwirtschaftlich, sozialistisch, eigentlich wie in der DDR 1964 eigentlich durchexerziert worden. Es ist klar, das Gesetz steht, es wird durchgewunken, bam, es wird nichts mehr geändert und wer da aus den Reihen tanzt, wird irgendwie diskreditiert. Also es ist absurd. Absurd, mit welcher Hybris und welcher Arroganz der Macht hier Lars Klingbeil als ebenso, ja, wie soll ich sagen, Quereinsteiger im Finanzministerium das Ganze durchboxen möchte. Fakt ist, die finanzielle Lage wird immer schlechter. Wir sehen die Industrialisierung. Wir haben die wichtigste Branche Deutschlands de facto selbst massakriert. Parallel hohe Energiepreise, Insolvenzquoten auf Rekordniveau, Deindustrialisierung, Abwanderung etc. pp. Und trotzdem möchte man das Rentensystem so aufrechterhalten, weil es natürlich die wichtigsten Wähler der SPD sind. Ja, die Alten, die Boomer und so weiter. Und worum geht es überhaupt? Man möchte die sogenannte Haltlinie von 48%, also das Rentenniveau von Verhältnis zum Lohn, aufrechterhalten. Union und SPD hatten vereinbart, diese Linie bis 2031 zu halten. Doch jetzt soll das Rentenniveau auch danach künstlich höher bleiben, also ein Geschenk an die heutigen Rentner, bezahlt durch morgen arbeitende Generationen, wenn die überhaupt da sind. Und die junge Union warnt völlig zu Recht, das kostet mindestens 120 Milliarden Euro. Zusätzlich, ab 2031, 120 Milliarden Euro. Wieder Schulden, wieder Lasten, wieder eine Rechnung, die wir und unsere Kinder wieder zahlen dürfen. Und die Reaktion auf Merz' Ansage ist, denke ich, eindeutig.
Und deswegen sage ich ja, ich werde mit gutem Gewissen diesem Rentenpaket zustimmen, wenn wir es im Deutschen Bundestag zur Abstimmung vorliegen haben, weil ich weiß, dass das der Beginn einer Debatte ist und nicht das Ende einer Diskussion sind, die wir in dieser Wahlperiode gemeinsam miteinander führen werden. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir sehr gute Vorschläge auch aus den Reihen der Jungen Union, genauso wie aus den Reihen anderer Gruppierungen bis hin zu den Sozialdemokraten finden, die dann am Ende des Tages in Deutschland auch mehrheitsfähig sind.
Ich würde sagen, das spricht Bände. Keiner scheint Merz überhaupt noch ernst zu nehmen, noch nicht mal die eigene Partei oder wie man so schön sagen würde, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er doch die Wahrheit spricht. Aber ob er die Wahrheit spricht, das ist zu bezweifeln. Und ich habe euch ja am Anfang versprochen, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern, denn ich habe Direktinformationen aus der CDU-Zentrale und ich kann euch eins versprechen, die Basis, die Parteimitglieder werden immer unruhiger, sie sind frustriert, sie sind regelrecht wütend. Sie sind unzufrieden mit Friedrich Merz und es brodelt wie schon lange nicht mehr. Zwei Sachen, die mir zugetragen worden sind. Erstens, Friedrich Merz ist nicht mehr der Kanzler der CDU. Sie möchten ihn loshaben. Und zweitens, die Brandmauer ist erledigt. Ja, du hörst richtig. Weil man weiß, wenn man sich an der Brandmauer festklebt, wird man immer mit Parteien zusammenarbeiten müssen, mit denen man nicht kann, mit denen man immer mehr in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird. Wir sehen es an den Umfrageergebnissen. Während die AfD die CDU jetzt sogar überholt hat, sehen wir, dass die CDU immer weiter verliert. Und man befürchtet, das gleiche Schicksal wie die SPD zu bekommen, nämlich, dass man irgendwann bei 10%, 13%, 14% ist. Und deswegen rebellieren die Parlamentarier, die Abgeordneten, die Parteimitglieder der CDU und das waren die Sachen, die mir zugetragen worden sind. Wer auch was gehört hat, bitte unten reinschreiben. Lasst es mich wissen. Aber die Unzufriedenheit ist gigantisch hoch. Und man möchte eigentlich de facto Neuwahlen ASAP und die Brandmauer auflösen. Ja, dieser Haushalt zeigt einmal mehr, dass diese Regierung ein Rohrkrepierer ist, dass man nichts gelernt hat, dass wir immer noch leider von Inkompetenten regiert werden und dass es eine Art Insolvenzverschleppung ist, für die wir alle zahlen müssen. Wir werden Wohlstand verlieren, wir werden den gesellschaftlichen Zusammenhalt verlieren und werden mehr Umverteilungskämpfe sehen und natürlich auch immer mehr Parteien am Rand, die immer größer und mächtiger werden, weil sie dann irgendwelche billigen Lösungen haben. Fakt ist, mit diesem Haushalt wird mehr verschleiert als aufgelöst. Es sind Rekordschulden, Tricksereien, Schattenhaushalte und eine, Bundesregierung, die so tut, als wäre der Wohlstand einfach immer vorhanden und würde immer so bleiben. Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein fettes Ausgabenproblem, wo man nur hinsieht. Und wenn wir jetzt nicht radikal umsteuern, rast Deutschland direkt in die nächste Schulden- und Strukturkrise. Ich möchte es verdeutlichen, wir haben die größte systematische Strukturkrise seit der Gründung der Bundesrepublik. Noch nie hatten wir 6 Jahre kein Wachstum. Noch nie waren wir 3 Jahre nacheinander in einer Rezession. Wenn man wirklich noch die Kurve kriegen möchte, und ich glaube, der Zeithorizont wird immer kleiner, dann bräuchten wir jetzt wirklich radikale Reformen und eine drastische Rostkur und wirklich auch Mut, echte Reformen umzusetzen, statt dieser gigantischen Mogelpackungen. Und deswegen kann ich leider nur sagen, dass sich meine Prognosen bewahrheitet haben. Wir sehen kein politisches Umsteuern, kein Sommer der Reformen, kein Friedrich Merz, der wirklich das umsetzt, was er versprochen hat, sondern eine tief linke Regierung, die strukturell gieriger nicht sein könnte. Aber umso wichtiger ist es, dass wir all unseren Mund aufmachen und keine Repressalien befürchten und mutig sind und der Politik klar machen, dass es so nicht weitergeht. Und wegen Menschen wie dir, die sich nicht weiter bücken wollen, dazu auch mein Video mit Ulf Poschert unbedingt sehenswert, der will sich auch nicht mehr bücken, ist und wird die Welt da draußen immer besser, als wir eigentlich denken. Herzlichst euer Marc, ich glaube an euch.